Was wäre, wenn der sicherste Weg, so ein richtig seltenes Naturparadies zu zerstören, darin besteht, es einfach komplett in Ruhe zu lassen?
Oh, das ist ein guter Punkt.
Also man zieht einfach einen Zaun darum, stellt so ein Schild auf mit Bitte nicht stören, sperrt die Menschen komplett aus und, naja, wenige Jahrzehnte später ist von dieser schützenswerten Naturgeschichte absolut nichts mehr übrig.
Ja, das ist schon krass. Und dieser Gedanke widerspricht ja eigentlich fast allem, was wir intuitiv unter Naturschutz verstehen, oder?
Absolut, ja.
Wir haben halt immer dieses romantisierte Bild im Kopf, also so eine riesige, unberührte Wildnis, quasi eine Art Museum unter einer Käseglocke, in dem der Mensch im allerbesten Fall einfach nur ein stummer Beobachter ist.
Genau das. Und heute nehmen wir dich mit auf eine neue Tiefenanalyse, die genau dieses Bild mal so komplett auf den Kopf stellt.
Darauf freue ich mich schon.
Ich mich auch. Wir stützen uns dabei exklusiv auf eine extrem spannende lokale Quelle, nämlich die Plüderhäuser Geschichtsblätter. Und zwar konkret die Ausgaben Nummer 10 und 11.
Richtig, und da geht es explizit um den Naturschutz auf der Markung Plüderhausen.
Ja, eine einzige Gemeinde, die wie so ein Brennglas für die gesamte Komplexität der europäischen Naturgeschichte funktioniert. Das reicht von Landschaften, die eher riesigen Freilichtmuseen gleichen, über kuriose Werkzeuge, die buchstäblich aus dem Boden wachsen, bis hin zu, naja, echten Überlebenskünstlern aus der Zeit weit vor den Dinosauriern.
Das ist wirklich Wahnsinn, was man da alles auf so engem Raum findet. Plüderhausen hat quasi jede erdenkliche Art von Schutzgebiet auf seiner Landkarte.
Mit einer ziemlich vielsagenden Ausnahme, oder?
Genau. Einen Nationalpark sucht man dort nämlich vergeblich.
Und warum ist das so?
Also ein Nationalpark erfordert per Definition eigentlich eine sehr großflächige Natur, die sich weitgehend ohne menschlichen Einfluss, also wirklich nach ihren ganz eigenen Gesetzen entwickelt.
Okay.
Und die Abwesenheit eines solchen Parks in dieser Region, das ist absolut kein Zufall. Die Natur, die wir in Plüderhausen und der Umgebung finden, ist das direkte Resultat von, ja, von jahrhundertelanger, wirklich intensiver menschlicher Bearbeitung.
Okay, das heißt, der Mensch hat die Natur da eigentlich erst so geformt. Weißt du was? Wir zoomen am besten erst einmal ganz weit heraus, um die Dimensionen zu verstehen.
Gute Idee.
Wenn wir so von oben auf die Landkarte blicken, dann ordnet sich Plüderhausen in ein echt riesiges Konzept ein. Also das gesamte Waldgebiet nördlich der Rems, Hohberg, Walgersbach, Plüderwiesenhof, Kirschehof, Eibenhof, das liegt alles unter dem gewaltigen Dach des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald.
Genau, Naturpark ist da das Stichwort. Auf dieser obersten Ebene geht es in erster Linie um die Koexistenz.
Also Mensch und Natur zusammen.
Richtig. Ein Naturpark schützt die Landschaft als Erholungsraum für den Menschen, gekoppelt mit, sagen wir mal, sanftem Tourismus und Landwirtschaft.
Okay, das klingt ja noch relativ entspannt.
Ist es auch. Aber wenn wir auf der Landkarte eine Ebene tiefer gehen, dann wird dieses Regelwerk deutlich technischer und vor allem strikter. Wir sprechen dann von Landschaftsschutzgebieten, also den LSGs.
Ah, okay. Und was genau machen die?
Diese sollen ganz spezifische landschaftliche Eigenarten und historische Kulturlandschaften bewahren. In Plüderhausen betrifft das zum Beispiel die sogenannten Rodungsinseln, die da mitten im Wald liegen.
Okay, Rodungsinsel. Das Wort erklärt sich ja eigentlich fast von selbst. Aber die ökologische Mechanik dahinter ist extrem spannend.
Definitiv.
Man hat ja früher tiefe Wälder gerodet, um landwirtschaftliche Flächen oder kleine Siedlungen zu schaffen. Und dadurch entsteht dann eine Insel aus Wiesen und Feldern, die komplett von Wald umschlossen ist.
Ganz genau. Und biologisch betrachtet erzeugt man dadurch einen massiven Randeffekt.
Randeffekt. Was heißt das in der Praxis?
Naja, der Übergang vom dichten, wirklich dunklen Wald zur offenen, sonnigen Wiese ist ja kein harter Schnitt. Das ist nicht wie eine Mauer.
Ja, das stimmt.
Sondern das ist eine Zone voller Hecken, Sträucher und so Halbschattenbereichen. Und diese Waldränder, die sind absolute evolutionäre Hotspots.
Krass, das hat man oft gar nicht so auf dem Schirm.
Absolut. Dort wachsen Beeren, da nisten unzählige Vogelarten und Insekten jagen in der warmen Luftströmung, die da entsteht.
Okay, das heißt, Landschaftsschutzgebiete bewahren also genau solche Flächen wie das Wolkersbacher Tal oder eben auch die für das Remstal so unfassbar typischen Obstwiesenhänge an der Burghalde und am Kohnenberg.
Genau so ist es. Und das Regelwerk dort verbietet dann zum Beispiel das Errichten von Gebäuden, das Ziehen neuer Zäune oder auch das einfache Abholzen von Feldgehölzen.
Da muss ich jetzt aber mal kurz die Rolle des Teufelsadvokaten übernehmen.
Sehr gerne. Schieß los.
Also ein Obstwiesenhang sieht für das, sagen wir mal, ungeschulte Auge ja oft einfach aus wie eine völlig unaufgeräumte, vielleicht sogar wirtschaftlich ineffiziente Apfelplantage.
Mhm. Aus rein kommerzieller Sicht, ja.
Warum ziehen wir dann rechtliche Zäune um alte Apfelbäume, wenn wir den Platz vielleicht für moderne Aufforstung oder Landwirtschaft nutzen könnten? Welcher mechanische, ökologische Prozess macht denn diese Wiesen so wahnsinnig wertvoll?
Der Schlüsselbegriff hier lautet ganz klar Strukturvielfalt.
Okay, Strukturvielfalt.
Genau. Wenn du dir eine moderne, hochgezüchtete Apfelplantage ansiehst, dann hast du da Spalierbäume. Die sind alle gleich alt, alle gleich hoch, auf einem perfekt gemähten und oft auch stark gedüngten Rasen.
Ja, sieht aus wie mit einem Lineal gezogen.
Richtig. Und das ist biologisch gesehen eigentlich ein steriler Raum. Eine historische Streuobstwiese funktioniert da völlig anders.
Inwiefern?
Die Bäume stehen dort viel weiter auseinander. Und das Wichtigste, sie dürfen alt werden.
Und alte Bäume sind gut für Tiere?
Extrem gut. Ein alternder Baum bildet Totholz und Höhlen. Sobald er ein Ast morsch wird, ziehen dort Spechte, Fledermäuse und super seltene Käferarten ein.
Wahnsinn.
Und darunter wächst eben kein gewöhnlicher Rasen, sondern eine Magerwiese, die nur sehr, sehr selten gemäht wird.
Magerwiese heißt, der Boden hat nicht viele Nährstoffe, oder?
Genau. Und weil die Bäume weit auseinanderstehen, trifft das Sonnenlicht direkt auf den Boden. Dadurch können dann tiefwurzelnde Wildblumen und Gräser gedeihen, die auf gedüngten Böden sofort von so richtig nährstoffhungrigen Gräsern verdrängt werden würden.
Verstehe. Wir sprechen hier also im Grunde von einer künstlich geschaffenen mitteleuropäischen Savanne.
Das ist ein toller Vergleich, ja.
Das ist echt verrückt. Wir erhalten also ein von Menschen gemachtes System, weil es quasi unbeabsichtigt einen perfekten Lebensraum für seltene Arten geschaffen hat.
Ganz genau.
Und das führt uns direkt zur strengsten Schutzkategorie, über die die Geschichtsblätter schreiben, dem Naturschutzgebiet. Auf der Markung Plüderhausen gibt es da den sogenannten Roten Burren in der Nähe des Plüderwiesenhofs.
Ein fantastisches Beispiel. Das ist wirklich ein Ort, an dem dieses Paradoxon des Naturschutzes komplett auf die Spitze getrieben wird.
Der Name kommt ja vom Boden selbst, oder? Dem sogenannten Keupermerge.
Richtig. Und geologisch gesehen ist Keupermergel ein extrem schwieriges Pflaster.
Warum das?
Es handelt sich um ein rötliches Sedimentgestein.
Hm?
Und das hat einen sehr hohen Tonanteil.
Okay, Ton im Boden, das klingt jetzt erstmal nicht so wild.
Naja, wenn es regnet, saugt sich dieser tonige Boden extrem voll, er quillt förmlich auf und lässt fast keinen Sauerstoff mehr an die Wurzeln der Pflanzen.
Ah, okay, also die Pflanzen ertrinken passt.
Genau. Und das Extrem in die andere Richtung, wenn im Hochsommer die Sonne darauf brennt, trocknet dieser Ton komplett aus, zieht sich zusammen und wird buchstäblich hart wie Beton.
Krass.
Da bilden sich dann richtig tiefe Risse im Boden. Die allermeisten herkömmlichen Pflanzen scheitern kläglich an dieser extremen Wechselbelastung zwischen dieser nassen Staunässe und der betonartigen Dürre.
Das Resultat ist dann wahrscheinlich eine Landschaft, die eher karg und total abweisend wirkt. Ich lese hier, dass sich da schwachwüchsige Kiefern so gerade eben aus dem Boden kämpfen.
Ja, genau.
Und vor allem wächst dort eine hochspezialisierte Pflanze, die kulturhistorisch eine irre Rolle gespielt hat, das Pfeifengras.
Oh ja, das Pfeifengras. Eine unglaubliche Geschichte.
Die Menschen früher haben nämlich gemerkt, dass die unteren Halme dieses Grases völlig knotenlos durchwachsen. Die sind extrem stabil, sehr flexibel und vor allem hohl.
Und die Bauern haben diese anatomische Besonderheit damals für ganz alltägliche Zwecke genutzt.
Als Pfeifenreiniger, oder?
Exakt. Man hat die Halme einfach abgeschnitten und sie durch diese langen, gebogenen Röhren der Tabakspfeifen gezogen, um die eben vom klebrigen Ruß zu befreien.
Das ist so genial. Man hat quasi eine Pflanze gefunden, die exakt die Funktion moderner Pfeifenreiniger aus Plastik und Draht erfüllt hat.
Und sie wuchs einfach da auf diesem betonharten Boden. Und nicht nur das, parallel dazu diente dieses super robuste Gras auch als Bindematerial im Weinbau.
Ach echt?
Ja, es wurde als sogenannter Randschau genutzt. Damit hat man die Reben schonend an den Holzstücken fixiert, ohne dass man die empfindliche Rinde der Rebstöcke irgendwie eingeschnitten hätte.
Also reine Zweckmäßigkeit, man nimmt einfach das, was dieser schwierige Boden hergibt. Ein natürlicher Baumarkt quasi.
Schön gesagt. Aber der Rote Burren hat neben diesem robusten Pfeifengras noch viel empfindlichere Bewohner zu bieten.
Stimmt, die Quelle spricht hier von verschiedenen heimischen Orchideenarten, Enzianen und einer Pflanze, die man eigentlich eher aus ganz anderen Regionen kennt, nämlich dem Wacholder.
Ganz genau. Und wo Wacholder wächst, da ist die Geschichte der Landwirtschaft eigentlich nie weit.
Okay, Moment mal. Wacholder, das bedeutet doch Schafe, oder nicht?
Richtig erkannt. Der Wacholder ist das sichtbarste Indiz für die Vergangenheit dieses Gebietes. Diese Sträucher können dort nämlich nur existieren, weil der Rote Burren jahrhundertelang als Schafsweide genutzt wurde.
Weil die Schafe alles andere wegfressen.
Exakt. Schafe sind quasi wie biologische Rasenmäher. Die fressen fast alles ab, was irgendwie grün ist. Kleine Baumtriebe, Sträucher, Gräser.
Aber den Wacholder mögen sie nicht.
Nee, der Wacholder schützt sich durch extrem spitze, harte Nadeln und sehr bittere, harzige, ätherische Öle. Die Schafe meiden dem wie der Teufel das Weihwasser.
Okay, das heißt, dadurch verschwindet die Konkurrenz um das Sonnenlicht für den Wacholder?
Ganz genau. Alles andere wird abgefressen, der Wacholder bleibt stehen und kann auf diesen kargen Flächen perfekt überleben.
Das ist ja der Wahnsinn. Wir schützen am Roten Burren also ein Ökosystem, das überhaupt erst durch die hungrigen Mäuler von Schafherden in Form gehalten wurde.
Das ist die harte Wahrheit des mitteleuropäischen Naturschutzes.
Ohne die Schafe würden doch die Samen von so schnell wachsenden Laubbäumen anfliegen, keimen und den Roten Burren innerhalb von wenigen Jahrzehnten komplett beschatten, oder?
Völlig richtig. Orchideen, Enzianen, Pfeifengras, das alles würde wegen mangelndem Licht einfach ersticken.
Wir schützen hier also gar keine unberührte Natur. Wir frieren stattdessen eine alte landwirtschaftliche Praxis ein.
Ja, das ist der Kernkonflikt, dem sich Biologen und Naturschützer heute stellen müssen. Die allerhöchste Artenvielfalt in Mitteleuropa finden wir eben nicht in irgendeinem dunklen Urwald, sondern genau in den Nischen dieser historischen, extensiven Kulturlandschaft.
Wow.
Und die Landwirte, die diese Gebiete heute pflegen, die setzen ganz gezielt auf diese historischen Methoden. Die sind nicht die Gegner der Natur, das sind eigentlich die Architekten dieser speziellen Wildnis.
Wenn der menschliche Eingriff also ganze Lebensräume formen kann, dann betreten wir jetzt das Feld der sogenannten Naturdenkmale.
Ein sehr weites Feld, ja.
Normalerweise assoziiert man mit dem Begriff Naturdenkmal ja eher einen uralten Findling aus der Eiszeit oder so eine tiefe Tropfsteinhöhle. Aber die Naturschutzgesetze haben scheinbar erkannt, dass man bedrohte Tierarten nicht einfach rettet, indem man ein Verbotsschild aufstellt.
Nein, überhaupt nicht. Man muss hier Wohnzimmer schützen.
Genau. Und deshalb gibt es die flächenhaften Naturdenkmale. Laut den Geschichtsblättern besitzt allein Plüderhausen stolze 27 solcher Denkmale. Und ein Großteil davon sind interessanterweise Feuchtgebiete.
Ja, und das Walkersbacher Tal verbirgt da ein ganz besonders eindrucksvolles Beispiel, die drei sogenannten Flößerseen.
Die kann man von der Straße aus heute kaum noch sehen, oder?
Richtig. Die sind extrem stark eingewachsen. Aber die bilden ein enorm wertvolles Refugium für Amphibien und Insekten.
Aber Flößerseen, ihr Name sagt es ja schon, Holzflößerei. Das ist doch ein massiver industrieller Eingriff gewesen.
Und was für einer. Die Mechanik der Flößerei war früher richtig brutal. Man hat das Wasser aufgestaut, dann die schweren Baumstämme im trockenen oder flachen Bereich des Bachbetts gestapelt und dann hat man den Damm schlagartig geöffnet.
Wahnsinn. Eine künstliche Sturzflut.
Genau. Diese immense Flutwelle, das sogenannte Schwallwasser, hat das Holz mit einer enormen Zerstörungskraft das Tal hinabgerissen. Die Teiche waren also eigentlich reine Staubecken für diese Gewalttouren.
Und heute sind sie stille Naturreservate. Das ist schon irgendwie ironisch.
Absolut.
Noch verrückter finde ich allerdings die Entstehung eines bestimmten Feuchtgebiets am Konnenberg. Das ist ja auch ein Naturdenkmal.
Ah, ja, der Himmelsteich.
Genau. Da finden wir einen kleinen Teich mitten im Wald. Die Topographie an dieser Stelle entstand aber nicht natürlich, sondern durch eine alte Sandgrube.
Richtig. Durch den Abbau von Sand entstanden da Vertiefungen im Gelände. Und in diesen Senken sammelt sich ausschließlich Regenwasser.
Also da fließt kein Bach rein.
Keinerlei Zufluss. Und genau das nennt man dann einen Himmelsteich.
Diese Isolierung ist ja anscheinend der entscheidende biologische Vorteil. Wenn kein Bach in den Teich fließt, können auch keine Fische dorthin gelangen.
Ganz wichtiger Punkt. Und Fische sind doch die absoluten Endgegner für Amphibien, weil sie den ganzen Laich und die Kauquappen fressen.
Exakt. Ein fischfreier Himmelsteich ist ein absolutes Paradies für Molche.
Aber hier kommt die Ironie an der ganzen Sache. Die Geschichtsblätter verraten, dass genau diese Senke am Konnenberg vor Jahrzehnten als Müllkippe missbraucht wurde. Müllkippe? Im Ernst?
Ja, wirklich.
Das ist unglaublich. Aber naja, in der Mitte des 20. Jahrhunderts fehlte den Leuten oft einfach das Bewusstsein und auch die Infrastruktur für so eine richtige Abfallentsorgung.
Und da bot sich eine Senke im Wald wohl als bequeme Lösung an.
Scheinbar. Man hat diese wertvollen Biotope damals buchstäblich mit Hausmüll und Erdaushub aufgefüllt.
Und es brauchte dann wohl enorme Anstrengungen und richtig bewusste Renaturierungsmaßnahmen, um den ganzen Müll da wieder rauszuholen und diesen Himmelsteich für die Amphibien zurückzugewinnen.
Gott sei Dank hat man das gemacht. Ein ähnliches, aber von Anfang an geplantes Projekt finden wir östlich des Ilgenhofs. Dort ließ ein gewisser Forstdirektor, Leitenberger, übrigens ein passionierter Angler, den Eisenbach künstlich anstauen.
Und heute ist dieser See eines der wichtigsten Laichgewässer für Kröten im ganzen Umkreis.
Ja, so kann's gehen.
Wir graben Teiche, stauen Flüsse, entfernen Müll. Es gibt in Plüderhausen ja auch noch die Bäderwiesen auf der linken Remsseite.
Ei, die Bäderwiesen.
Das sind 5 Teiche, die erst 1983 komplett künstlich mit dem Bagger in die Landschaft modelliert wurden. Wasservögel, Libellen, Ringelnattern finden dort Nahrung. Aber wenn wir diese Teiche beobachten, stoßen wir auf einen, ja, unerbittlichen biologischen Mechanismus, gegen den wir ununterbrochen ankämpfen müssen.
Du sprichst von der Verlandung, oder?
Genau.
Ja, Verlandung ist das Schicksal eigentlich jedes stehenden Gewässers. Das Wasser, da ist voll mit Nährstoffen, Pflanzen keimen am Rand, Algen wachsen im Wasser.
Und im Herbst sterben diese Pflanzen dann ab und sinken auf den Grund.
Und dort zersetzen sie sich dann zu Schlamm. Schicht für Schicht wird der Teichboden dadurch angehoben, das Wasser wird immer flacher, das Sonnenlicht dringt noch tiefer ein und das beschleunigt das Pflanzenwachstum dann noch weiter.
Ein Teufelskreis?
Kann man so sagen. Am Rand breiten sich dann Weiden und Schilf aus und deren riesiges Wurzelwerk zieht massiv Wasser aus dem Teich und lässt es verdunsten.
Okay, das heißt, dieser Prozess frisst das offene Wasser quasi auf, bis aus dem Teich irgendwann ein Sumpf, dann ein dichtes Gebüsch und schließlich ein Wald wird.
Ganz genau. Und an den Bäderwiesen passiert das in einer sehr hohen Geschwindigkeit.
Hier zeigt sich echt unser anfänglicher Denkfehler in voller Pracht. Wir müssen regelmäßig Bagger anrollen lassen, um den angesammelten Schlamm richtig brutal auszuheben.
Wir fällen auch die aufkommenden Weiden.
Ja, wir zerstören quasi den natürlichen Prozess des Waldes, um diese Wasserfläche künstlich offen zu halten. Wenn man sich diese Bagger ansieht, wirken die eigentlich wie ein mechanischer Ersatz für etwas, das uns in der europäischen Landschaft komplett abhanden gekommen ist.
Diese Beobachtung trifft den Nagel auf den Kopf. In einer intakten, wirklich prähistorischen Landschaft gab es völlig andere Dynamiken.
Was genau meinst du da?
Naja, riesige, ungebändigte Flüsse traten regelmäßig über die Ufer, rissen bei Hochwasser tiefe Krater in die Täler und schufen so von ganz allein ständig neue offene Wassertümpel.
Ah, verstehe.
Und zudem zogen gigantische Herden von Pflanzenfressern durch die Gebiete, also Auerochsen, Wildpferde und so weiter. Wenn diese schweren Tiere an ein Ufer kamen, haben die den Schlamm zertrampelt, die haben die jungen Weidentriebe gefressen und so die Landschaft ganz natürlich offen gehalten.
Krass. Wir haben also die Wildflüsse in Betonkanäle gesperrt und die Auerochsen ausgerottet.
Genau.
Und wenn wir heute Amphibien und Libellen retten wollen, muss halt der Dieselbagger die ökologische Rolle des Auerochsen übernehmen.
Ja, das ist eine traurige, aber wahre Erkenntnis. Ja.
Wir haben jetzt gesehen, wie viel physische Energie es kostet, feuchte Biotope gegen den Willen des Waldes offen zu halten. Aber wie überleben seltene Ökosysteme am exakt entgegengesetzten Ende des Spektrums? Also dort, wo nicht das Zuwachsen des Problems, sondern das schiere Überleben ohne Wasser.
Das führt uns zu den Trockenbiotopen. Und von denen hat Plüderhausen auch 3 Stück als Naturdenkmale ausgewiesen. Das eindrucksvollste davon ist ganz klar das Hofeld.
Das Hofeld.
Ja, das ist ein extremer, nach Süden ausgerichteter Steilhang östlich des Plüderwiesenhofs. Die Sonne brennt dort gnadenlos hinein, das Wasser fließt total schnell ab. Wenn du da heute stehst, dann blickst du auf eine wirklich prachtvolle Salbeiwiese.
Also Wiesensalbei, echte Schlüsselblume, Glockenblumen, ein Blütenmeer seltener Steppenheidepflanzen.
Genau das.
Eine Wiese, die auf den Trümmern einer wirtschaftlichen Katastrophe blüht. Die Geschichtsblätter verraten nämlich, dass das Hoffeld nicht immer so ein Rückzugsort für Blumen war.
Nein, das war ein Weinberg.
Richtig. Der Weinbau war für Plüderhausen um die Jahrhundertwende ein extrem wichtiges wirtschaftliches Standbein. Und dann wurde dieses Fundament durch eine biologische Invasion aus Übersee komplett ausgelöscht.
Die Reblaus.
Oh ja, die Reblaus. Die Mechanik hinter diesem Zusammenbruch ist wirklich erschreckend effizient.
Wie hat das funktioniert? Also, die Reblaus wurde damals aus Nordamerika nach Europa eingeschleppt. Das ist ein winziges Insekt, das sich tief in die Wurzeln der Rebstöcke bohrt.
Okay, und dann?
Die Pflanze reagiert auf den Speichel der Laus mit der Bildung von so knotigen Wucherungen an den Wurzeln. Und diese Knoten blockieren die Leitbahnen der Wurzel komplett.
Oh, das heißt, die Rebe bekommt kein Wasser mehr?
Richtig. Die Rebe kann kein Wasser und auch keine Nährstoffe mehr aufnehmen und verhungert quasi von unten herauf.
Ein Albtraum für jeden Winzer.
Absolut. Und als wäre das nicht genug, wurde diese Invasion auch noch von einem Pilz begleitet, der Peronospora, auch bekannt als der falsche Miltau. Der hat dann zusätzlich noch das Laub zerstört und die Photosynthese der Pflanzen komplett lahmgelegt.
Da das Hoffeld durch seine Steillage klimatisch ohnehin an der absoluten Grenze der Wirtschaftlichkeit lag, haben die Bauern das einfach aufgegeben.
Was blieb ihnen noch anderes übrig?
Die Wurzeln verdorrten, die Rebstöcke wurden entfernt. Die wirtschaftliche Verzweißlung der Winzer öffnete dann aber ironischerweise die Tür für die Natur.
Ja, weil der Hang so extrem steil und trocken ist, dass man ihn danach kaum noch anders nutzen konnte. Er wurde dann nur noch sehr, sehr zurückhaltend als Wiese gepflegt und schwupps, so entstand dieser Lebensraum für diese wärmeliebenden Orchideen und den Salbei.
Verrückt. Und von diesen supersonnigen Hängen wagen wir jetzt nochmal einen Sprung tief in den Wald hinein. Zum Schweizerhau. Dort versteckt sich nämlich ein Wesen, das nicht nur mit extremen Bedingungen kämpft, sondern mit der Zeit selbst.
Ah, du meinst den sprossenden Bärlapp?
Genau.
Im Schweizer Hau stoßen wir auf eine Pflanze, deren Stammbaum wirklich fast unvorstellbar weit zurückreicht. Optisch ist der Bärlapp dabei völlig unscheinbar.
Wie sieht der aus?
Der kriecht eher wie so ein langer grüner Faden mit kleinen moosartigen Verzweigungen flach über den Waldboden.
Okay, klingt jetzt nicht spektakulär.
Optisch nicht, aber die Bärlappgewächse sind ein echtes Relikt aus dem Erdaltertum. Im Karbon, also vor über 300 Millionen Jahren, lange bevor überhaupt der erste Dinosaurier die Erde betrat, bildeten die Vorfahren dieses kleinen Krauts gigantische baumartige Wälder.
Wälder aus diesen moosartigen Fäden.
Ja, die Vorfahren waren bis zu 30 Meter hoch. Die waren damals die absolute dominante Flora dieses Planeten, zusammen mit riesigen Farnen.
Wahnsinn, man steht also da im Plüderhauser Wald und betrachtet ein biologisches Design, das seit hunderten Millionen Jahren fast unverändert existiert. Ein winziger, lebender Mini-Dinosaurier aus Grünzeug.
Ein tolles Bild, ja. Ein lebendes Fossil.
Aber laut den Aufzeichnungen der Geschichtsblätter kämpft genau dieser Bärlapp in den letzten Jahren extrem ums nackte Überleben.
Leider ja.
Woran scheitert denn ein Organismus, der Kontinentalverschiebungen, Eiszeiten und Massenaussterben überlebt hat?
Das ist die große Tragik. Der Bärlapp scheitert letztlich an der Architektur seines eigenen Körpers.
Wie meinst du das?
Als extrem ursprüngliche Gefäßpflanze besitzt er eben kein massives, tiefes Wurzelsystem, mit dem er Grundwasser aus tiefen Bodenschichten nach oben pumpen könnte. Er kriecht nur oberflächlich.
Ah, und deshalb braucht er Feuchtigkeit von oben.
Genau. Er ist völlig darauf angewiesen, dass der obere Waldboden konstant feucht bleibt. Und durch die zunehmenden Dürreperioden der letzten Jahre trocknet genau diese oberste Schicht immer öfter komplett aus.
Okay. Trockenheit ist also sein Feind.
Und es kommt noch schlimmer. Der Bärlapp hat einen extrem komplexen, empfindlichen Fortpflanzungszyklus. Der bildet nämlich keine klassischen Samen, sondern Sporen.
Wie Pilze.
So ähnlich. Diese Sporen fallen auf die Erde, benötigen dann ganz spezifische Bodenpilze für eine Symbiose und brauchen oft Jahre im feuchten Dunkel, um überhaupt erstmal zu keimen. Wenn der Waldboden austrocknet, bricht dieser gesamte fragile Zyklus einfach zusammen.
Das ist echt traurig. Wir sehen hier also das stille Sterben einer erdgeschichtlichen Dynastie direkt vor unserer Haustür.
Leider ja.
Und das bringt uns dann unweigerlich zu den Naturdenkmälern, die wir alle sofort wahrnehmen. Lebende Monumente, an denen wir jeden Tag vorbeilaufen, die alten Bäume.
Richtig. Plüderhausen schützt einige extrem beeindruckende Baumriesen. Da wäre zum Beispiel die Friedenslinde am evangelischen Kirchhof. Die wurde 1871 nach dem Deutsch-Französischen Krieg gepflanzt.
Ein echter historischer Ankerpunkt der Gemeinde.
Definitiv. Oder auch die gewaltige, kerngesunde Eiche an der Jakob-Schöle-Straße, die das ganze industriell geprägte Umfeld vor der Fabrik Palm total dominiert. Diese Bäume sind echte Ankerpunkte im Ortsbild.
Aber der Naturschutzbeauftragte in den Geschichtsblättern spricht bei diesen Bäumen ein schmerzhaftes Problem an. Sie haben halt alle eine biologische Uhr.
Ja, leider.
Ein Felsen aus Granit überdauert Jahrtausende, aber eine Eiche oder eine Linde ist ständigen Gefahren ausgesetzt. Ein schwerer Blitzeinschlag, ein eingeschleppter Pilz wie beim Ulmensterben oder schlicht und ergreifend die physikalische Grenze der Statik im ganz hohen Alter.
Richtig.
Wenn so ein Naturdenkmal dann zu einer Verkehrsgefahr wird, muss die Kettensäge anrücken. Und der Schutzstatus erlischt dann einfach mit dem Tod des Objekts.
Genau diese Verletzlichkeit hat zu einem wirklich fundamentalen Umdenken in der Gesetzgebung geführt.
Was hat sich da geändert?
Das Land Baden-Württemberg hat erkannt, dass der Schutz von einzelnen isolierten Objekten, also wie einem schönen alten Baum, ökologisch gesehen eigentlich eine Sackgasse ist.
Warum?
Weil der Baum isoliert nicht funktioniert. Das neue Biotopschutzgesetz zielt deshalb nicht mehr auf das Individuum ab, sondern auf das gesamte System.
Ah, okay.
Wenn wir also jetzt eine geschützte Waldinsel haben und der älteste Baum darin stirbt, dann bleibt der Schutzstatus trotzdem erhalten für den Boden, für das Totholz und die umgebenden Hecken.
Das ergibt total Sinn.
Finde ich auch. Der Rems-Murr-Kreis hat dafür in vorbildlicher Arbeit einen neuen, detaillierten Biotopatlas erstellt, um genau diese vernetzten Lebensräume systematisch zu erfassen.
Wir schützen also nicht mehr nur die Schauspieler, wir schützen jetzt die gesamte Bühne.
Das ist ein hervorragendes Bild, ganz genau.
Wahnsinn. Also wer hätte gedacht, dass eine detaillierte Auswertung lokaler Dokumente, also der Geschichtsblätter Nummer 10 und 11, uns ein so gewaltiges Panorama eröffnet?
Es ist wirklich beeindruckend.
Wir haben gelernt, warum alte Obstwiesen biologische Kraftwerke sind, wie der betonartige Keuper-Mergel das Pfeifengras formte, mit dem Bauern ihre Pfeifen reinigten.
Und wir haben gesehen, wie der Müll unserer Vorfahren zu Laichgewässern wurde, wie der Bagger heute die Wildnis imitiert und wie lebende Fossilien wie der Bärlapp im Verborgenen verzweifelt gegen das Klima kämpfen.
Es demonstriert echt eindrucksvoll, dass Naturschutz in Mitteleuropa niemals bedeutet, die Natur einfach sich selbst zu überlassen. Es ist eigentlich ein ständiges, aktives Management von Flächen, die durch eine sehr lange, oft sehr harte Kulturgeschichte geprägt wurden.
Genau das ist die Kernaussage.
Und genau das ist der Gedanke, den du nach dieser tiefen Analyse heute mit nach draußen nehmen solltest. Wenn du das nächste Mal an einem Teich vorbeigehst, einen knorrigen alten Apfelbaum siehst oder Schafe auf einem Hügel grasen, denk mal daran, dass du da kein statisches Gemälde betrachtest. Du siehst eine Momentaufnahme eines pausenlosen Ringens zwischen Wetter, Boden und dem menschlichen Einfluss. Vielleicht liegt der wahre Naturschutz ja gar nicht darin, die Zeit verzweifelt anhalten zu wollen, sondern eher darin, diesem wilden Prozess der ständigen Veränderung einfach den nötigen Raum zu geben. Wir hoffen jedenfalls, dieser Blick hinter die Kulissen der Natur direkt vor der Haustür hat dir gefallen. Bis zur nächsten Tiefenanalyse.